DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Boysen, der diese Ausgabe zusammen mit Matthias Klaus gestaltet. Nachdem wir nun die Kandidatenvorstellung für die Vorstandswahlen bei der letzten Ausgabe abgearbeitet haben, berichten wir beide in diesem Podcast über die 3 Tage in Marburg, die dann mit der Mitgliederversammlung am 31. Mai geendet haben. Aber vorher gab es auch viel zu hören und zu berichten. Und das soll hier heute geschehen. Wir haben also ein kleines Menü vorbereitet, einige Appetithappen, und in den nächsten Ausgaben werden wir einige davon noch genauer zu Gehör bringen. Das wird losgehen mit Interviews, die Matthias am ersten Abend in der Mensa der Blister geführt hat. Ja, früher hieß das Speisesaal, heute heißt es Mensa. Das Blister-Gelände heißt auch nicht mehr Gelände, sondern Campus. Naja, man wird eben moderner. Also, da gibt es einige Interviews. Dann hören Sie einen kurzen Ausschnitt des Vortrags von Michael Richter, den er bei den Juristen, also bei der Fachgruppe Jura, am Freitag, dem 30. Mai gehalten hat. Und daran schließt sich an ein Interview noch einmal, das Matthias Klaus mit Andrea Kartemann führen konnte. Auch Musik soll nicht zu kurz kommen. Der Freitagabend wurde gestaltet von Jochen Schäfer, seinem Vater, und einer Sängerin. Jochen spielt Klavier, der Vater Kontrabass und die gute Frau Saxophon, und dann singt sie auch, und davon können Sie und könnt ihr euch dann auch etwas anhören. Und schließlich gab es dann den schon erwähnten Samstag mit der Mitgliederversammlung. Auch dazu Ausschnitte von verschiedenen Vorträgen, die dort gehalten wurden. Und am Ende werde ich die Spannung auflösen und berichten, wer denn tatsächlich in den Vorstand gewählt worden ist, falls Sie das noch nicht wissen. Nun erst einmal los ins Menü der Selbsthilfetage.
Und dazu begrüßt Sie jetzt auch Matthias Klaus. Ich hatte die Gelegenheit, am ersten Abend der DVBS Selbsthilfetage mit dem Mikrofon einmal durch die Reihen zu gehen und ein paar Menschen zu fragen, was sie denn genau von dieser Veranstaltung erwarten. Und genau das hören wir jetzt.
Hallo, hier gegenüber ist Marco Meers.
Was machst du hier auf diesen Selbsthilfetagen?
Ach, ich genieße im Moment beim sogenannten Stell dich ein hier, das mal wieder bekannte Leute zu treffen, vielleicht auch neue Leute kennenzulernen. Ich war schon länger nicht mehr hier und das ist ein Grund, warum ich jetzt es hier einfach genieße.
Hast du irgendeine Funktion im DVBS? In welcher Fachgruppe bist du?
Ich bin in der Fachgruppe Jura und bin da ein Mitglied des Leitungsteams, habe aber jetzt nicht mehr den obersten Hut auf, aber ich bin gerne dabei und ja. Und morgen werden wir dazu sicherlich noch das ein oder andere machen, auch mit Blick auf Organisation und Ähnliches. Freue ich mich drauf.
Ich habe die große Ehre, hier den ersten Vorsitzenden des Vereins zu mir zu haben, Bernhard Wörder. Was machst du hier an diesem Wochenende, außer vielleicht wiedergewählt werden? Was ist das, was dich besonders interessiert hier?
Vor allen Dingen so das Engagement für Demokratie, gegen die Gefährdung der Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Ansonsten ist natürlich die Barrierefreiheit, die digitale und die sonstige, immer bei uns Thema. Und es wird auch um Berufsmöglichkeiten gehen. Sozial- und Rechtspolitik ist auch immer Thema. Also ein ganz bunter Strauß von unterschiedlichen Dingen. Für mich ist im Vordergrund wirklich dieses Engagement, was uns ja als Gruppe immer sehr betrifft, so der Einsatz für die Demokratie und gegen rechtsextreme Tendenzen. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs muss man das leider wieder als Thema vertiefen.
Hallo, hier Leonore Drewes. Der Vorstand des DVBS ist hier massivst vertreten. Leonore, was erwartest du dieses Jahr hier von den Selbsthilfetagen?
Vor allem guten Austausch mit den Mitgliedern, herauszufinden, was die Mitglieder bewegt, was sie sich wünschen vom DVBS, um dann gemeinsam die Dinge für die Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit umzusetzen, die Lebenssituation, die beruflichen Situationen zu verbessern.
Hast du irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte, die dir selber besonders am Herzen liegen?
Mir liegt besonders die Breitschrift am Herzen, deshalb das Jubiläum der 200 Jahre Breitschrift. Das finde ich sehr wichtig, weil das ist eine Kulturtechnik, die auch heute noch sehr bedeutend ist und neben den ganzen modernen Möglichkeiten, Informationen und Literatur aufzunehmen, sollte sie nicht vergessen werden. Und deshalb ist es mir sehr wichtig. Zum Beispiel wurde ja auch diese Woche in der Blister ein Lesewettbewerb in Breilschrift für Breilleser durchgeführt. Und ich finde, sowas sollte man verstärken und auch insgesamt das Lesen von Breil in den Vordergrund stellen.
Mir gegenüber ist Elias Knell. Elias Knell ist unser Geschäftsführer, richtig, ne?
Ja, richtig.
Unser Geschäftsführer. Elias, was erwartest du von diesen Selbsthilfetagen?
Ich erwarte eigentlich ein gutes Zusammenkommen, viele Teilnehmer und ich hoffe, dass alles rund läuft und wir am Samstagnachmittag von Vorstand und Geschäftsstelle aus auf einen guten Verlauf zurückblicken können, wo alles gut geklappt hat, alle das Richtige zu essen gekriegt haben, jeder seinen Raum gefunden hat und alle Veranstaltungen reibungslos gelaufen sind.
Wahrscheinlich müssen ja Geschäftsführer neutral sein, aber hast du irgendeine Lieblingsveranstaltung, ein Lieblingsthema, was hier stattfindet?
Naja, natürlich die Mitgliederversammlung. Ne? Das ist das große Ganze, um das es geht und das ist für mich schon Nummer eins.
Ich bin Dörte Severeden und bin schon ein älteres Semester.
Was treibt dich auf die Selbsthilfetage,
so,
wenn du schon gar nicht mehr, wenn du sagst, ich bin ein älteres
Semester? Ja, ich bin nicht mehr berufstätig. Zum einen freue ich mich immer wieder, Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, sich zu bestimmten Themen auszutauschen. Und da finde ich einfach in der heutigen Situation die politische Lage, also der Rechtspopulismus, der ja behinderte Menschen, denke ich, ganz besonders auch betrifft. Und da finde ich es einfach wichtig, da kriegen wir ja morgen dazu auch ein Referat, darüber einfach mehr zu erfahren, um irgendwie dagegen auch ein bisschen vorzugehen.
Guten Abend, mit wem spreche ich jetzt hier? Ich glaube, ich habe eine besondere Person hier.
Ja, mit Otto Haug, dem Ehrenvorsitzenden des DVBS.
Otto Haug, Ehrenvorsitzender. Otto Haug war ja auch mal richtiger Vorsitzender. Wie lange ist das her?
Oh, ich war es 25 Jahre lang. Moment, von 79 bis 2004.
Und jetzt immer noch aktiv oder einfach nur mal hier schöne Zeit haben?
Ja, schöne Zeit. Es ist angenehm, die alten Kollegen zu treffen und hier den Alterspräsidenten zu machen.
Wenn du das so beobachtest, hat sich was verändert die letzten 30 Jahre, wenn du jetzt drauf schaust, wie die jungen Leute hier sind, also aus deiner Sicht wahrscheinlich junge Leute. Gibt es jetzt andere Themen, sind andere Sachen wichtig oder ist immer noch derselbe alte Kram?
Nein, das war eigentlich nie alter Kram und es wird auch nie für uns in der Selbsthilfe alter Kram werden. Wir müssen uns immer versuchen zu behaupten, die Zeit der großen Gesetzesreformen ist zwar vorbei, aber die soziale Eingliederung und die berufliche Teilhabe lassen immer noch zu wünschen übrig, stellen immer wieder die Probleme, die sie schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrtausends gestellt haben.
Oliver Nadig, eine Koryphäe im Internetwesen. Du bist auch hier im DVBS. Was machst du hier die nächsten zwei Tage?
Ich bin bei der Fachgruppe MINT, bin ja dort auch im Leitungsteam. Wir haben uns selber ein sehr schönes Geschenk gemacht. Wir kümmern uns ja um die Zugänglichkeit der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für blinde und sehbehinderte Menschen. Und wir haben uns morgen einen Sehbehindertenreferenten eingeladen, der selber 3D-Druck macht. Der wird uns erzählen, wie er das hinbekommt, die Modelle zu planen, die Modelle zu drucken. Er hat viel dabei. Und danach schauen wir uns hier vor Ort an der Blister noch das 3D-Labor an.
Mario Rademacher, auch einer der Kandidaten, die sich hier für den Vorstand aufgestellt haben. Was erwartest du von den nächsten zwei Tagen hier, außer gewählt zu werden?
Ja, vor allen Dingen morgen erwarte ich in den Fachgruppen regen Austausch, auch dass wir gut uns kennenlernen oder wieder treffen und gute Themenvorschläge für die weitere Arbeit haben innerhalb der Fachgruppe, bei mir konkret Erziehung und Wissenschaft. Und ja, ansonsten denke ich, ist am Nachmittag auch viel Raum für informellen Austausch und am Abend natürlich freue ich mich schon auf den kulturellen Abend, auf das Konzert.
Erziehung, Wissenschaft, was habt ihr im Angebot morgen?
Was haben wir im Angebot? CEAS, das Leitungsteam wird nochmal neu, ja nicht ganz neu zusammengestellt, aber noch ein bisschen verstärkt. Ansonsten, wie gesagt, Einholung von Vorschlägen oder Kritik. an der Arbeit der Fachgruppe und dann ein Vortrag, der für den ganzen DVBS, für alle Fachgruppen geöffnet ist, von Herrn Malmanesch, Dr. Malmanesch, zum Thema Bedrohung durch den Rechtspopulismus, vor allen Dingen für uns, also für Behinderte.
Bianca Kronhardt, größtenteils Teilnehmerin der Selbsthilfetage, aber ich bin auch am Samstag mit einem eigenen Vortrag vertreten. Es wird gehen um digitale Barrierefreiheit, speziell in der Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung. Und da werde ich Ergebnisse meiner eigenen Studie in aller Kürze vorstellen und hoffe, dass ich da mit anderen hier im Verein, mit Gleichgesinnten, mit ähnlichen Themen, auch wenn nicht aus der Lehrerbildung, ins Gespräch komme, mich austauschen kann, konstruktive Rückfragen bekomme und mit dem Thema etwas sichtbarer werden kann.
Andrea Kartemann hat gerade in der Fachgruppe Medien ein Referat gehalten zum Thema E-Books. Was ist deine Funktion? Weshalb interessierst du dich für E-Books?
Leiterin Deutsche Blindenbibliothek an der Blister in Marburg. Und ich interessiere mich unter anderem für E-Books, weil die Blister in Marburg und auch bald das DZB Lesen in Leipzig bieten E-Books zum Download an, und zwar ausschließlich barrierefreie.
Warum sollte ich E-Books lesen? Kann ich nicht einfach Hörbücher lesen? Wo ist der Vorteil?
Kann ich ja an der Braillezeile noch lesen, die E-Books zum Beispiel. Und ich kann auch in E-Books mir dann konkret den, ja, entsprechend auch mit der Sprachausgabe einzelne Worte buchstabieren lassen, kann in einem Sachbuch auch dann gezielt in Anmerkungen springen, wenn ich das möchte, kann mir die gezielt suchen, wenn ich das möchte. Ist vielleicht auch ein Vorteil.
Wir haben jetzt Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. In ein paar Wochen gilt es. Was ändert sich dann?
Die Verlage sind verpflichtet, E-Books barrierefrei zu machen, und es gibt einige große Verlage, die das auch durchaus tun werden. Also da werden wir auch erleben, dass wir erstmals E-Books kriegen mit wirklich sinnvollen Alternativtexten.
Das hatten wir bisher nicht. Bisher waren die alle maschinengeneriert.
Die waren möglicherweise in den allermeisten Fällen gar nicht vorhanden, mal ganz ehrlich gesagt. Also es gibt viele E-Books, die eben eigentlich keine Beschreibung von Abbildungen haben. Oder anders gesagt, mir ist an Kauf-E-Books eigentlich bisher kaum eins begegnet, das Beschreibung von Abbildungen hatte.
Wie weit geht man da? Würde man auch Mallorca-Bildbände dann in Alternativtexten machen?
Möglicherweise auch das. Das ist vielleicht ein komplexerer Auftrag. Das kommt dann so ein bisschen auf die Nutzerschaft an, weil, und letztlich sind ja wir als Blindenbibliotheken immer dankbar für Vorschläge. Von daher, wenn Nutzende sich mehr Reiselektüre wünschen, was übrigens tatsächlich im Mainstream liegt, dann beschäftigen wir uns auch damit, ja.
Wie ist es mit Wissenschaft? Also wie weit kann man da gehen? Grafiken, Tabellen, Skizzen, Modelle? Also jetzt gerade was Alternativtexte angeht, gibt es da irgendwelche Pläne, wie man das sinnvoll umsetzen kann?
Ja, man muss natürlich immer sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel für DIN-Normen Alternativtexte umsetzen will, dann brauche ich eigentlich Fachpersonal. Das haben aber dann die Verlage zum Teil, die das natürlich entsprechend einsetzen können. Wir als Blindenbibliotheken brauchen dann auch nochmal fachliche Expertise, weil das können wir zum Teil auch nicht alleine. Ne? Da muss man viel Vorwissen haben, und es gibt da auch bei wissenschaftlichen Sachen schon Punkte, wo man an Grenzen kommt, wo wir auch rückfragen müssen. Aber im Prinzip, man kann da vieles. Allerdings, gerade bei mathematischen naturwissenschaftlichen Sachen, wird man, gerade auch wenn man es für den Unterricht oder für Weiterbildung braucht, natürlich zur Veranschaulichung immer taktile Modelle brauchen. Das ist schon so.
Eure Bücherei bietet also jetzt E-Books an. Was brauche ich als Anwendender, um die lesen zu können?
Unsere Leselust-App natürlich, mit der kann man die E-Books runterladen, und ich brauche irgendeinen E-Book-Reader, eine App zum Beispiel. Den Easy-Reader könnte ich mir laden, der ist kostenlos, oder ich könnte auch den 11 Labs-Reader nutzen, der kann halt noch mehr Stimmen, so KI, künstliche Intelligenz generierte Stimmen drin haben.
Michael Richter ist Geschäftsführer von RBM, Rechte behinderter Menschen. Als solcher vertritt er auch den DVBS in Behinderten- und Sozialrechtsangelegenheiten. Er hatte einen kleinen Vortrag gehalten bei der Fachgruppe Jura, der auch für alle anderen offen war.
Bei unserem täglich Brot, also der Hilfsmittelversorgung durch Krankenkassen, durch gesetzliche Krankenkassen, kann man sagen, ja, man merkt, dass Krankenkassen wirtschaftlich unter Druck stehen. Entscheidungen sind eigentlich nur noch ökonomisch getrieben. Der sich wehrt, bekommt eventuell Recht oder meistens Recht. Der sich nicht wehrt, fällt hinten runter. Ist aber natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, eine Sicht desjenigen, bei dem natürlich auch nur Problemfälle landen. Aber ich glaube, das ist schon verschärft. Und so als die Spitze des Eisberges ist da die TK zu nennen, die im Moment in der Blindenführhundversorgung also wirklich jede Ausrede nutzt und jedes Hilfsmittel im Bereich Mobilität anführt und sagt, das macht jetzt den Blindenführhund wirklich überflüssig. Die Anzahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist um 9.000 gestiegen in einem Jahr. Und das kommt jetzt auch wirklich bei uns an. Also sowohl Fragen, wo es um arbeitsrechtliche Fragen im Rahmen der Kündigung geht, ja, bis hin aber auch, dass Betriebe verstärkt Kosten, sozusagen behinderungsspezifische Kosten, umwälzen wollen auf Kostenträger, oft auch zu Recht, aber wo Betriebe bisher großzügig gesagt haben, wir haben Mitarbeiter, wir statten dich auch aus, fallen einfach Dinge weg und da müssen sich die Betroffenen jetzt selber drum kümmern und ihren individualrechtlichen Anspruch geltend machen.
Samstag stand die Mitgliederversammlung des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf auf dem Programm. Dort gab es reichlich Wahlen. Ein kompletter Vorstand musste neu gewählt werden. Diese Wahlen brachten es mit sich, dass es dort lange Zeiten der Auszählung gab. Deshalb wurden mehrere Vorträge noch eingeplant, die man sich währenddessen zu Gemüte führen konnte. Der erste davon stammt von dem uns und Ihnen allseits gut bekannten Uwe Boysen. Er berichtete über den Arbeitskreis Rechtspolitik, eine Einrichtung, die der DVBS zusammen mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband betreibt. Der Arbeitskreis Rechtspolitik ist sozusagen das politische Organ der Juristen in beiden Verbänden. Wie der arbeitet, hören Sie jetzt hier gleich.
Früher, so bis in die 1990er Jahre, nach meiner Wahrnehmung, gab es in den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbänden so ein bisschen so eine Art Vogel-Strauß-Politik. Man kannte irgendeinen Sozialpolitiker und die hatten damals ja auch gerade nach dem Krieg und bis in die 90er hinein ein ziemlich großes Standing. Und wenn man da einen kannte, dann redete man mit dem und dann war alles gut. Das änderte sich dann dramatisch eigentlich. Und diese Vogel-Strauß-Politik funktionierte nicht mehr, wie wir ja alle wissen, wer den Kopf in den Sand steckt, der knirscht irgendwann mit den Zähnen. Und das zeigte sich dann sehr deutlich beim Blindengeld. Wir hatten dann die Tendenzen zur Abschaffung oder zur Beschneidung des Blindengeldes Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre. Und das kam diesen Bestrebungen, die dann insbesondere vom DVBS ausgingen, so eine Art gemeinsamen Arbeitskreis Rechtspolitik zu schaffen, dann doch entgegen. Der wurde gegründet 2001, nachdem es in Bremen so gerade in letzter Minute noch gelungen war, die teilweise Abschaffung des Blindengelds zu verhindern. Und Anfang der 2000er Jahre hatten wir zu tun mit einer gewissen Aufbruchstimmung im Hinblick auf Behindertengleichstellungsgesetze. Es gab das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz 2001, das SGB IX trat in Kraft, ersetzte das Schwerbehindertengesetz. 2006 kam das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz dazu, übrigens gegen damals intensiven Widerstand sowohl der FDP, aber das kennen wir ja, wie auch von Teilen der juristischen Fachöffentlichkeit, die dort den Untergang des Abendlandes in absolute Nähe gerückt sah. Der ist, soweit ich das mitbekommen habe, bislang nicht passiert. In den späteren Jahren war es dann beispielsweise auch das Bundesteilhabegesetz, was erhebliche Änderungen in diesem SGB IX, aber auch im SGB XII, im Sozialhilferecht, mit sich brachte, was den gemeinsamen Arbeitskreis Rechtspolitik beschäftigt hat. Und dann ab 2020 natürlich auch die Fragen zu Corona. In den letzten Jahren waren es dann die Versprechungen der Ampelkoalition, die doch erhebliche Reformvorschläge durchsetzen wollte. Die Versprechungen wurden dann leider eher zu Versprechern und das Ergebnis kennt er. Der Arbeitskreis Rechtspolitik hat sich aber auch befasst, immer wieder mit Einzelfällen, insbesondere durch die Erfahrungen der RBM, der Rechtsberatungsgesellschaft, gefüttert von Michael Richter. Da ging es und geht es um Hilfsmittel, da geht es um Diskriminierungsfälle, da geht es beispielsweise auch um etwas, was wir alle heiß und innig lieben, die E-Roller.
Neue Stimmauszählung, neuer Vortrag, diesmal von Alexander Pfingstel von der Überwachungsstelle des Bundes für die Barrierefreiheit von Informationstechnik.
Den Bericht, den Deutschland ja abgeben muss dazu, den muss er alle 3 Jahre abgeben, das muss jedes EU-Mitgliedsland machen. Soweit ich weiß, ist bisher um die 22 Berichte von 26, das heißt ein paar fehlen noch. Grundlage für diesen Bericht sind die BV, die habt ihr schon mal gehört, das Gleichstellungsgesetz. Wurde ja auch schon mal erwähnt, da steht drin, wie das Ganze aussehen muss, wie man was machen muss. Und es gibt eine Barrierefreiheitsnorm zum Thema, das ist die EN 301549, die hat vielleicht auch schon mal jemand gehört zwischendurch. Das ist quasi die Norm, in der drin steht, wie man eigentlich prüfen muss als Prüfstelle. Es gibt 17 Prüfstellen, es gibt die im Bund, von der wir kommen, und dann gibt es in jedem Bundesland jeweils eine. Und die arbeiten eben zusammen auch in diesem Bericht aus. Der Bericht, der aktuelle, geht über 3 Jahre, die Jahre 2022 bis 2024. In diesem Zeitraum wurden insgesamt in Deutschland 7.239 Webseiten geprüft, also schon eine ganze Menge. Von mobilen Anwendungen wurden 269 geprüft, also schon eine ganze Menge. Da muss man auch sagen, mobile Apps gibt es ja auch noch nicht so viele im Bund und Ländern. Da ist also immer wieder der Fall, dass man da ein bisschen knapp bei sinnvollen Apps ist, die man prüfen kann, aber wir geben uns da große Mühe. Was ich Ihnen jetzt oder euch jetzt noch ein bisschen darstellen möchte, ist ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben versucht, die ganzen Prüfergebnisse auf die vier Prinzipien der WCAG, also der einer der Standards mit unterzubrechen, die in diesem EN-Standard inkludiert sind, und es sind die Prinzipien Wahrnehmbarkeit, also wie gut kann man Dinge generell wahrnehmen, Bedienbarkeit, wie gut kann man Dinge bedienen, Verständlichkeit, also wie verständlich ist so ein Webauftritt oder eine App und wie robust ist, also wie gut können assistive Technologien mit dem ganzen Thema umgehen. Und da sehen wir bei Webseiten, dass das Thema Wahrnehmbarkeit sich verschlechtert hat um 5%, also weniger geworden. Die Bedienbarkeit ist um 4% schlechter geworden. Die Verständlichkeit ist um 2% gewachsen. Und die Robustheit ist um 14% gewachsen. Das ist gerade für uns ziemlich wichtig, weil gerade in dem Thema Robustheit steckt also viel von dem drin, was dann Screenreader erlaubt oder auch Vergrößerungssoftware erlaubt, die Elemente auf Seiten richtig zu erkennen und richtig darzustellen. Also von daher ist durchaus, auch wenn der Rest ein bisschen negativ ist, in dem Fall ist es positiv. Die Entwicklung bei mobilen Anwendungen ist ein bisschen anders. Da sehen wir, dass beim Thema Wahrnehmbarkeit das Ganze um 9% schlechter geworden ist. Ich glaube, das Thema kennen wir auch alle, dass in Apps irgendwelche Sachen nicht beschriftet sind. Das kommt ja noch mal relativ häufig vor. Die Bedienbarkeit ist um 5% gesunken insgesamt. Die Verständlichkeit ist um 7% gesunken, was auch nicht so richtig gut ist. Und die Robustheit ist auch um 4% schlechter geworden. Wobei man hier sagen muss, der Wert hat nur eine bedingte Aussagekraft, weil noch viele Anforderungen bei mobilen Anwendungen aufzutragen kommen, die sich nicht in diesen 4 WCAG-Prinzipien widerspiegeln, die man also in dieser Übersicht ein bisschen schlecht darstellen kann.
Während die Stimmen der Wahl für die Beisitzenden ausgezählt wurden, gab es noch einen dritten Vortrag, diesmal von Bianca Kronhardt von der Universität Bielefeld. Sie hat untersucht, wie blinde Lehrende mit Fortbildungen zurechtkommen.
Was ich heute machen möchte, ist ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Wie ist meine Forschung entstanden? Was waren sozusagen die Forschungsziele? Und wie werde ich dann eben auch gucken, rein wissenschaftlich, wie veröffentliche ich die Ergebnisse? Meine Ziele war, wie anfangs gesagt, die Bedarfe herauszustellen, wo brauchen blinde Lehrkräfte Barrierefreiheit innerhalb von Fortbildungen, damit die Teilhabe an Fortbildungen möglichst gleichwertig gesichert ist. Worauf treffen sie, auf welche analogen Barrieren, auf welche digitalen Barrieren. Ihr wisst, dass die Zahl potenzieller Probanden relativ klein ist. Dementsprechend habe ich sehr großen Wert darauf gelegt, die Studie so zu konzipieren, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen können, ohne große technische Hürden zu haben. Das heißt, mein Ziel wäre gewesen, mit möglichst verschiedenen Videokonferenzplattformen zu arbeiten, die anzubieten, damit man sich eben nicht als Studienteilnehmer nochmal in eine eigene Konferenzplattform einarbeiten muss, damit man aber möglichst auch keine Anreisewege hat oder eben auch Telefoninterviews anzubieten. Mit der zuständigen EDV lag das Datenschutzproblem an oberster Stelle, hat im Endeffekt dazu geführt, dass es hieß, naja, Telefoninterviews können wir nicht anbieten, wir haben die Technik nicht, das ist alles nicht datenschutzkonform, macht das doch über Videokonferenz-Tool Zoom. Dann habe ich gesagt, es ist schön, dass es für einige eine höhere Schwelle, inklusive für mich als Sehbehinderte, ist Zoom, was die Kontrastverhältnisse und Einstellungsmöglichkeiten angeht, nicht barrierefrei. Habe ich hinten angestellt, interessiert im Endeffekt für die Forschung niemand. Ist okay. Heißt aber im Endeffekt, dass ich in den Videos, in den Interviews, die ich dann über Zoom mit Anleitung geführt habe, auch die Info bekommen habe, Kollege XY konnte nicht teilnehmen, weil nicht technikaffin. Und da schließen wir an das, was vorhin diskutiert wurde, an, warum werden viele Barrieren nicht gemeldet. Wir brauchen kurzfristige Lösungen, wir brauchen niedrigschwellige Teilnahmemöglichkeiten. Und viele Lehrkräfte haben ganz klar gesagt, wir sind Lehrkräfte, wir müssen uns auf unseren täglichen Unterricht, auf die Fortbildungssache, auf die Inhalte, auf die Didaktik konzentrieren. Und wir haben nicht die technischen Kapazitäten, möglicherweise auch nicht das technische Know-how, uns da vertieft einzuarbeiten.
Darüber, wie das ausgegangen ist, werden wir hier in einer späteren Podcast-Folge noch berichten. Für heute soll es das gewesen sein. Jetzt endlich zurück zu Uwe Boysen und den Wahlergebnissen.
Wie am Anfang versprochen, soll es jetzt hier noch um die Ergebnisse der Vorstandswahl gehen. Die ganz genauen Stimmzahlen habe ich leider momentan nicht vorliegen, aber ich glaube, es reicht aus, wenn Sie erfahren und ihr erfahrt, wer denn nun den fünfköpfigen Vorstand des DVBS für die nächsten 4 Jahre stellt. Wenig überraschend wurden zum ersten Vorsitzenden Werner Wörder wiedergewählt und zur zweiten Vorsitzenden Leonore Drewes, da bei beiden ja keine Gegenkandidaten oder Kandidatinnen vorhanden waren. Zu Beisitzern wurden gewählt mit der größten Stimmenzahl Harald Schön, dann Mario Rademacher und Verena Hofmann. Nicht gewählt wurden damit Abdel Malik Al-Amri und Andrea Jan Mühlheims. Aber den beiden denke ich an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für ihre Bereitschaft, sich diesen Vorstandswahlen zu stellen. Damit sind wir am Ende des Juni-Podcasts. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sommeranfang und hoffe, dass wir uns demnächst im Podcast wiederhören.